Get Happy. Bewusster leben, zufriedener sein. Von und mit Kati Kleff.
Und ich sage hallo, ihr lieben Menschen. Schön, dass ihr auch an diesem Freitag im September mit dabei seid. Wie immer hoffe ich, dass es euch gut geht und ihr in diesem Moment an einem wohligen und schönen Ort seid. Diese Folge ist eine Einladung zur Selbstreflexion. Selbstreflexion heißt es ja eigentlich richtig. Für mich klingt es immer noch ein bisschen wie ein Sprachfehler, aber bitte macht es, wie ihr gerne möchtet. Ohne Selbstreflexion geht in unserem Leben gar nichts. Sie ist auf jeder Reise absolut alternativlos, denn es bringt uns überhaupt nicht weiter, wenn wir uns immer wieder nur um die Erkenntnis drehen, dass wir dies oder jenes tun oder lassen, sondern es ist absolut essentiell zu verstehen, warum und wozu, also tiefer zu tauchen und tiefer zu graben. Selbstreflektiert zu sein ist nicht immer ein Ponyhof, kann ich aus eigener Erfahrung sagen, denn es geht natürlich auch darum, sich vor allem den etwas, ja, ich möchte mal sagen, unkomfortablen Aspekten unseres Seins oder unserer Seele zu stellen. In anderen Worten, da wo es weh tut, wird's interessant. Immer wieder hört man den Satz, die Antworten liegen in dir. Und das stimmt natürlich. Niemand kann uns sagen, wer wir sind, was wir wollen und wohin die Reise noch gehen soll. Niemand außer uns selbst. Und dafür empfiehlt es sich, irgendwann den Königverstand vom Thron zu stoßen und stattdessen mal ins Fühlen zu kommen. Und im besten Fall arbeiten dann eines Tages Hirn und Herz in Kohärenz, gemeinsam Seite an Seite. Sich selbst die großen Fragen des Lebens zu stellen, ist ein wunderbares Instrument, um sich selbst besser zu verstehen und zu begreifen. Und mit wem würde ich die Fragen deines Lebens lieber bewegen als mit Bion Catilatu? Das ist auch der Titel seines neuen Buches. Es ist seit 2 Tagen im Handel und ich freue mich ganz besonders, denn das ist unser zweites Gespräch. Hallo, lieber Bion.
Hi. Wow, das war eine, ich bin richtig ins Träumen gekommen gerade bei deiner Einleitung. Wirklich. Also es war richtig schön. Oh mein Gott, das könnte ich mir mal anhören, so vorm Schlafen gehen auch. Nicht, dass es einschläfernd war, aber es war wirklich schön, total schön zuzuhören. Und ich hoffe auch, dass es allen, die gerade zuhören, gut geht. Und wenn nicht, dann sorgen wir gleich dafür, dass es zumindest etwas besser geht nach dieser Folge.
Ich bin nach unserem ersten Gespräch sehr zuversichtlich, dass auch diese Folge sehr ressourcenstark sein wird und sehr ermunternd und bestärkend. Aber meine erste Frage geht natürlich an dich. Wie geht's dir, mein Lieber?
Mir geht's gut. Mir geht's gut. Ich habe ein bisschen Husten. Der Sohnemann war krank, ja. Mhm. Und dann hat sich die Bronchitis von auf die Mutter übertragen, dann auf mich. Und jetzt haben wir alle so ein bisschen gerade, also gesundheitlich, ja, könnte es ein bisschen besser sein. Aber ansonsten geht es mir wirklich gut. Wir sind umgezogen. Das heißt, ich wohne jetzt ein bisschen ländlicher und das tut richtig gut, die Landluft. Wir haben jetzt Hühner. Also jeder, der schon mal Hühner hatte oder Hühner mag, der weiß, wie viel Frieden die ausstrahlen. Und deswegen, ja, die sorgen auch dafür, dass es mir gerade gut geht.
Wie schön. Ja, das kann ich zu 100% nachvollziehen. Ich lebe ja auch seit jetzt fast 1,5 Jahren nicht mehr in der Stadt und mein Nervensystem dankt es mir jeden Tag. Das ist schon eine andere Lebensqualität auch, ne?
Ja, es ist ein anderes Leben. Also ich bin auch sehr, ich bin wirklich in manchen Dingen, man glaubt es kaum, sehr veränderungsscheu. Mich kriegt man zum Beispiel sehr schlecht, hat man mich aus dem Ruhrgebiet gekriegt. Ne? Ich bin so ein Ruhrpott-Kind und ich wollte immer, ich so, nein, Ruhrpott bis zum Tode. Ne? Und jetzt bin ich wirklich hier mal auf dem Land, so zwischen Bonn und Köln. Und ich muss sagen, es ist einfach schön. Ja, es ist wirklich, es tut wirklich richtig gut. Es ist immer, im nächsten Frühling sprechen wir nochmal, wenn die Allergiezeit losgeht, ja. Wie es dann so aussieht bei mir. Aber jetzt muss ich sagen, ist alles wunderschön.
Mir ist vor unserer Verabredung heute eingefallen, weil ich noch mit einem Freund telefoniert habe, dass wir ja in unserem ersten Gespräch festgestellt haben, weil wir ja beide unsere Wurzeln in Hagen haben, dass ich in dem Krankenhaus in den 70ern geboren wurde, in dem deine Mutter Hebamme war. Und das ist ja auch eine Koinzidenz, die finde ich ja grandios. Oder Krankenschwester zumindest. Ja, also das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass deine Mutter zum Zeitpunkt meiner Geburt auch im Krankenhaus im selben war, das finde ich auch im Nachhinein immer noch so krass.
So krass, wirklich heftig. Ja. Ja, also
eine schöne Verbindung.
Ja, ja. Und sie hat echt eine gute Energie ausgestrahlt. Sie war wirklich eine ganz, ganz beliebte Krankenschwester. Ich bin so oft auf der Straße angesprochen worden von irgendwelchen Leuten, die mal im Krankenhaus gewesen sind und haben gesagt, bist du der Sohn von Schwester Teresa? Das ist ganz witzig, sie ist Schwester Teresa, was Teresa heißt. Ja, sie hat wirklich eine gute Energie ausgestrahlt in meinem Krankenhaus.
Wie du, mein Lieber. Auch du strahlst natürlich weiterhin einfach eine so lichtspendende und schöne Energie in diese Welt. Und ich muss sagen, ich bin doch ganz schön erstaunt, dass du bei dem Programm, das du allein in den letzten 12 Monaten absolviert hast, auch nochmal eben nebenbei ein Buch geschrieben hast. Wann machst denn du sowas dann? Passiert das nachts dann zwischen Drehs und Bühne und allem anderen?
Oft nachts, ja, das stimmt wirklich. Also das letzte Jahr war wirklich turbulent. Ja. Das letzte Jahr 2023 war sehr, sehr nervenaufreibend auch, ne? War sehr viel Klatsch und Tratsch. Also hat auch sehr war schon herausfordernd. Dann ging es weiter mit einer körperlichen Herausforderung, mit Let's Dance. Das war auch nicht ohne. Das Buch, ich muss ehrlich sagen, ich bin echt eine Nachteule. Ja, ich weiß nicht, da bin ich einfach sehr, sehr aufgeweckt nachts, da ist so meine Zeit irgendwie. Und ich muss ehrlich sagen, dieses Buch oder generell Bücher, wenn ich Bücher schreibe, es klingt sehr, sehr poetisch, aber etwas schreibt durch mich hindurch. Also es ist nicht keine Arbeit. Ich überrasche mich selbst manchmal, was am Ende rauskommt und bin immer gespannt, morgens aufzuwachen und zu lesen, was ich am letzten Tag geschrieben habe. Aber natürlich bin ich schon strukturiert, ne? Das darf man nicht vergessen. Also ich blocke mir schon Zeiten für alles und weiß, wann ich auch mal in die Berge muss oder mal nur schreiben darf, wann das Handy ausgemacht wird. Also es ist eine Mischung aus vielleicht Talent, ein Buch zu schreiben und der Muße, aber auch und der Disziplin, die man mitbringt.
Im Englischen würde man sagen, you're connected to source.
Ja, ich glaube schon. Also ich denke, es ist wie gesagt, es fühlt sich nicht wie Arbeit an oder so. Und ich bin, das ist natürlich ein riesengroßes Geschenk, ja, für das ich wirklich dankbar bin. Wenn etwas fließt, wir alle kennen das, wenn etwas fließt, man ist im Flow, man hat das Zeitgefühl verloren, genau das passiert. Und ich finde, das ist einfach, das sind die tollsten Momente, die man so im Leben haben kann einfach. Und dass das noch irgendwie dann mündet in etwas, was man nachher noch lesen kann. Und Teil des Berufs ist auch, das ist umso schöner einfach.
Was hast du denn über dich gelernt in den letzten 2 Jahren, seitdem wir uns das letzte Mal gesprochen haben?
Also ich habe gelernt, dass ich sehr, sehr stark bin. Ich bin sehr, sehr stark, sehr, sehr stark. Ja, also bei all dem, was hochkam, mir entgegenkam, ich bin sehr, sehr stark. Ich bin auch ein gläubiger Mensch, ja. Also ich habe einen guten Draht nach oben. Das ist in den letzten Jahren auch nochmal verstärkt worden oder der wird auch nochmal verstärkt. Ich denke, ich war vor 2 Jahren auch schon spirituell, aber ich glaube, das hat sich nochmal so ein bisschen auf eine andere, alles ist auf eine andere Ebene nochmal gekommen, würde ich sagen, ja. Aber ich habe auch festgestellt, dass ich wirklich ein sehr, sehr netter, bodenständiger Mensch bin. Auch das habe ich festgestellt. Weil ich bin einfach ich. Also das, ich hoffe, dass du das nach dem Gespräch auch sagen wirst. Ja, das ist noch der alte Björn. Und ich bin einfach wirklich ein ganz, ganz. Ich würde mich selbst als einfachen Typen beschreiben, ja, als einfachen Typen von nebenan. Und das habe ich mir auch bewahrt die letzten Jahre. Und das ist auch schön und wichtig, ja, dass man einfach auch wirklich so bei sich ist und demütig voranschreitet.
Hör mal, das ist das Ruhrgebiet.
Das ist so, ne? Ja, das ist das Ruhrgebiet. Sicher. Das ist die Erziehung, das sind die Eltern, ne? Das ist alles zusammen irgendwie. Auf jeden Fall. Und ich habe ja viel auch, also teilweise Kritik bekommen, also positive und negative Kritik. Und ich bin einfach ein Mensch, ich nehme Kritik nicht persönlich, Lob nehme ich auch nicht persönlich. Also wenn jemand sagt, hey, super getanzt, dann weiß ich ja, da war das Tanzen gut oder super Buch, dann weiß ich, okay, das Buch war gut, aber ich nehme weder das eine noch das andere persönlich und ich glaube, das hilft, dass man einfach bei sich bleibt und sagt, ja, weiter geht's. Jeden Tag die Hausaufgaben machen einfach.
Da hast du schon was total Wertvolles mal wieder hier so ganz nebenbei rausgehauen, wo ich gerne ein bisschen tiefer einsteigen würde, weil diese Gabe, Mensch von Verhalten zu trennen, das Leben sehr viel einfacher machen kann, weil wir doch häufig, gerade wenn wir uns mit Kritik ein bisschen schwer tun, dass was etwas oder wenn uns jemand mit etwas konfrontiert, was wir getan haben oder auch nicht getan haben, dann beziehen wir das sofort automatisch auf unser Sein. Und ich habe mal diesen Satz gehört, trenne Person von Verhalten. Wie du gerade gesagt hast, wenn dir jemand sagt, du hast toll getanzt, dann sagt das ja über dich als Mensch überhaupt nichts aus, sondern sagt das aus, okay, das hat scheinbar jemandem gefallen, wie ich getanzt habe.
Ja, absolut, absolut. Ja. Und wenn jemand klatscht für uns, dann klatscht er meistens für eine Leistung. Auch das hat nichts mit unserem Wesen oder unserem Herzen zu tun, manchmal, ne, oder oftmals. Ich glaube, das ist ganz wichtig, dass wir das unterscheiden. Ich habe auch so eine kleine Übung, zum Beispiel bei dem in meinem Buch Fragen des Lebens, habe ich auch die Mantelübung im Prinzip bei genau dieser Frage, wie nehme ich Dinge nicht persönlich oder wie gehe ich mit Kritik um? Mhm. Und der Mantel steht auch dafür, dass man eben das anlegen darf, dass man dann im Prinzip sich der Kritik stellen darf, aber auch wieder ablegen darf, ja, und das quasi nicht das Sein berührt. Das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig, dass wir uns dessen bewusst sind, dass das ganz, ganz klar getrennt ist voneinander. Für mich ganz wichtig, das Warum meines Gegenübers, ja. Also warum sagt er das? Warum sagt sie das? Hat sie eine gute Absicht? Also ist sie wirklich auf konstruktivem Weg unterwegs oder hat sie eine schlechte Absicht? Ja, möchte sie mir schaden? Möchte sie, dass ich mich schlecht fühle? Ich glaube, dieses Warum ist schon mal das erste Unterscheidungskriterium, was uns extrem hilft, im Prinzip erstmal Dinge wegzulegen und Dinge anzunehmen. Ja, und dann. Ich meine, klar, wir alle würden sagen, hey, ich, oder viele Menschen sagen, ich liebe konstruktive Kritik, aber so wirklich lieben, ja, weiß ich nicht, ne?
Also, würde ich auch nicht unterschreiben.
Also, ne, manchmal denke ich, okay, ja, stimmt, okay, beim nächsten Mal. Aber wenn ich weiß, das Warum ist gut, ja, mein Gegenüber meint es gut mit mir, dann lasse ich es zumindest zu und denke mir, okay, ich kann irgendwas verbessern, vielleicht an mir.
Du hast in deinem neuen Buch die großen Themen des Lebens bewegt und lädst dazu ein, Fragen zu stellen. Würdest du sagen, dass wir uns viel mehr trauen dürfen, eben auch die unangenehmen Fragen uns selbst zu stellen?
Ja, natürlich. Also da ist natürlich die Frage, was wir selbst als unangenehme Frage bezeichnen würden. Viele Fragen zum Beispiel, von denen ich vor paar Jahren noch gesagt hätte, oh, das ist eine unangenehme Frage, die sehe ich heute als neutral an oder sogar als gut. Ich glaube also auch, dass das Verhältnis zu Fragen darf sich so ein bisschen verändern. Und ich glaube halt auch schon, das fängt ja schon an bei den Fragen, die wir uns jeden Tag stellen. Also ich meine, Gedanken sind ja Monologe und die Monologe basieren ja oftmals auf Fragen einfach, ne? Also ja, warum passiert mir das ständig? Oder ah, was denkt der jetzt? Oder wo, ah, wann geht's denn weiter hier? Also stellen wir uns den ganzen Tag irgendwelche Fragen und da, allein da wird schon deutlich, die Qualität dieser Fragen entscheidet schon über die Qualität unserer Gefühle und somit des Tages vielleicht. Und deswegen bin ich einfach ein großer Fan von Fragen einfach. Natürlich braucht man ein bisschen Mut, gerade bei den Fragen, ne, von denen du gerade auch gesagt hast, dass sie manche Menschen als unangenehm empfinden könnten. Ich glaube, genau da hast du in der Einleitung schön gesagt, ja, wo es ein bisschen wehtut, ist das Wachstum oder was?
Wird's interessant.
Wird's interessant, genau, ja, da wird's interessant. Da kommen wir auch dann wirklich zu den interessanten Antworten des Lebens.
Ja, das sind die berühmten Trigger und ich habe da ein Live-Webinar zugegeben vor ein paar Monaten, weil wir, finde ich, weiß nicht, würde mich deine Gedanken dazu interessieren, doch in einer Zeit leben, vor allem ist eine Triggerwarnung und Trigger müssen vermieden werden und auf keinen Fall darf irgendjemanden triggern. Aber ich muss sagen, für mich sind Trigger super wichtige Hinweise, weil wenn mir jemand etwas von Kopf knallt, sage ich jetzt mal, was mich wirklich, wirklich, ich setze es in Anführungsstrichen, triggert, also irgendwas in mir tief berührt, dann weiß ich, er hat wahrscheinlich in irgendeiner Art und Weise einen Punkt getroffen, wo ich noch eine Selbstwertwunde zum Beispiel habe, wo in mir noch ein Schmerz nicht aufgelöst ist. Weil wenn mir zum Beispiel jemand sagen würde, boah, du bist so geizig, dann würde das nichts mit mir machen, weil ich weiß, das ist falsch. Ja. Nichts in mir glaubt, dass ich geizig bin. Mhm. Wenn jetzt jemand aber zu mir sagen würde, du bist überhaupt nicht kritikfähig, dann könnte es sein, dass es kurz mal zwickt im Innern, weil ich mich auch nach wie vor, mache ich kein Geheimnis draus, Kritik für mich nicht ganz leicht ist. Wie denkst du darüber?
Mhm. Ja, voll schön gesagt. Also das hast du richtig schön gesagt. Das ist interessant auch, weil ich habe noch gar nicht drüber nachgedacht, über dieses Thema Trigger. Und ich habe auch gar nicht drüber nachgedacht, dass es Menschen gibt, die das eigentlich vermeiden. Aber das ist eigentlich interessant, weil es wirklich so ist anscheinend, dass manche Menschen es nicht mögen. Ich bin, wenn man das so sagen möchte, ein großer Trigger-Freund. Also Trigger, welcome Trigger. Ich bin wirklich, ich weiß, dass gerade auch da eine große Chance zur Veränderung liegt. Ne?
Ja.
Also gerade wenn ich auch mir, also ganz häufig zum Beispiel würde ich mich selbst triggern auch, glaube ich, indem ich zum Beispiel Gefühle vergrößere oder mir Szenarien vorstelle, wenn ich nichts verändere und gerade dieser Trigger, den ich mir selbst oder dem ich mich selbst aussetze, der würde zur Handlung führen, ja, ganz oft. Oder würde mich dazu bringen, etwas wirklich zu verändern in der Tiefe. Das heißt also, ich bin da schon sehr, sehr offen dafür. Ich glaube halt, dass man, oder sagen wir mal so, ich sehe das Leben ja auch oftmals als Spiel an, ne? Das als Spiel des Lebens. Und ich glaube, dass man nicht auch jeden Trigger als, dass man dem Triggern vielleicht so ein bisschen die Ernsthaftigkeit entziehen sollte.
Super,
dass man, ja. Dass man einfach sagt, hey, okay, oh, warum tut das gerade weh? Oh, Mist, ja, hat er recht? Ich weiß nicht. Okay, pass auf, muss ich mich beschäftigen. Oder wow. Da bin ich gerade, also dass man auch dieser Dialog, dass der ein bisschen locker flockig stattfindet, ne? Und nicht, dass das in völliger Ernsthaftigkeit mündet. Ich glaube, das ist wichtig, dass man auch da einfach einen leichten Umgang findet mit Triggern. Ich glaube, dann kann man das total für sich nutzen.
Ganz, ganz schöner Impuls. Du wirst lachen. Ich habe seit ein paar Tagen als Bildschirmschoner auf meinem Handy, habe ich mir gebastelt bei Canva, remember, it's just a play.
Mhm. Ja, es ist alles ein Spiel.
Es ist ein Spiel und das sagt sich natürlich leicht und gerade mit, ich bin ja meine, das, wofür ich ja losgehe, ist das Thema Trauma und Traumafolgen und einem Menschen mit Traumafolgen zu sagen, it's just a play, ist natürlich super, super schwierig, aber irgendwann im Prozess, wenn dann so alte traumatische Erfahrungen auch so nach und nach integriert sind, dann kommt auch eine neue Leichtigkeit rein in den Umgang zum Beispiel mit Triggern. Und mir hilft es heute wahnsinnig, wenn ich merke, ein altes Drama will sich in mir aufbauen, das aus allem ein Riesenthema macht, mich selber wieder daran zu erinnern, it's just a play. Relax. Breathe.
Weißt du? Ja, absolut. Nein, und du hast auch vollkommen recht. Also viele Menschen in hochdramatischen Situationen würden dann sagen, ja, klar. Ey. Und das verstehe ich auch, natürlich. Aber sogar in die schlimmsten Phasen. Ich zum Beispiel, als mein Sohn geboren wurde, ja, das war wirklich hochdramatisch. Ja. Mhm. Wir lagen 4-5 Wochen auf der Intensivstation, zwischen Leben und Tod. Mhm. Er hatte 15 Minuten keinen Herzschlag, ne? Keine Hirnfunktion, einen Tag lang. Also es war wirklich, es sah so düster aus. Ja, es war die Hölle auf Erden. Trotzdem haben Sheila, die Mama und ich, jeden Tag ein Lächeln auf den Lippen gehabt. Und die Ärzte haben gesagt, wie macht ihr das? Ihr wisst nicht, ob euer Sohn überlebt. Und ich habe gesagt, hey, ich bin voll im Vertrauen und ich habe mit den Leuten, es ist komisch, wirklich, ne? Ich habe trotzdem ein Lächeln gehabt. Ich kann es dir gar nicht erklären, wo das herkam, ja? Aber selbst da habe ich gesagt, okay, und wenn es so sein soll, dann wird es so sein, ja? Also mein Vertrauen, mein Glaube, die waren da und in den schlimmsten Situationen sogar habe ich versucht, das Ganze nicht als, natürlich nicht spielerisch leicht, war in dem Moment nicht möglich, aber selbst da habe ich versucht, mit der größtmöglichen Leichtigkeit an diese doch so schwere Sache heranzugehen.
Ja, ist einfach eine schöne Inspiration. Vielen, vielen Dank, dass du das nochmal geteilt hast, weil gerade in Situationen, die ja schon schwer genug sind, ist es dann so eine schöne Gabe. Also ich muss sagen, mir gibt mittlerweile Glaube, ich bete sogar seit 4 Wochen. Ja. Tut mir total gut.
Gut, ne? Ja.
Tut mir total gut. Hätte ich nie gedacht. Wenn du mir vor einem Jahr gesagt hättest, du wirst mal beten, hätte ich gesagt, im Leben nicht.
Ehrlich,
ja? Und jetzt habe ich, witzigerweise, kennst du den Podcast von Andrew Huberman, das Huberman Lab? Nein. Ist eigentlich so eine Biohacking-Legende. Mhm. Der ist ein Professor an der Stanford-Universität und der hat schon auch Folgen über die Kraft des Gebets gemacht. Und irgendwann so vor 4 Wochen, weil ich habe jetzt auch echt eine schwierige Phase hinter mir, habe ich angefangen zu beten und ich fühle mich sofort im selben. Ich gebe auch ab und sag, ich danke dir, ich weiß, es gibt eine höhere Ordnung und bedanke mich für den Tag und dass ich am Leben bin und dass ich gut geschlafen habe. Und ist super für mich. Tut mega, total gut.
Mega. Ja, das kann ich also unabhängig von Glauben, von Religion.
Ja, unabhängig
sehr,
von
sehr,
Religion.
Sehr, sehr, sehr gläubig einfach. Mhm. Und ich finde, jeder Mensch, ich bin ja auch sehr mit verschiedenen Religionen aufgewachsen, also selbst. Mhm. Selbst im Christentum, also ich bin katholisch geboren, hatte viele Freunde aus dem Hinduismus, ne? Meine indische Seite hat viel diesen hinduistischen Bezug, buddhistischen Bezug, viele Moslems, im Ruhrgebiet bin ich mit vielen muslimischen Freunden aufgewachsen und jeder, der aber wirklich im Gebet war, hatte irgendwie so eine, ja, eine bestimmte Bindung zum Leben, hatte ein gewisses Grundvertrauen, unabhängig, wie gesagt, von Religion und das habe ich auch nochmal extrem gespürt, also in den schwersten Zeiten, gebetet, aber was natürlich auch wichtig ist, auch in den guten Zeiten zu beten, zu, wie du schon sagst, sich zu bedanken, ja, zu sagen, wow, danke für diesen Moment, ja, danke für diese Stärke gerade, wow, danke für dieses Eis oder danke für diesen Ausblick gerade. Also das ist für mich auch ganz wichtig, also ständig in quasi in dieser Verbindung zu bleiben. Ja, das ist also, ich kann mir das gar nicht mehr wegdenken. Es ist für mich jetzt auch gar keine Tätigkeit, sondern es ist einfach eine, ja, es ist irgendwie eine bewusstseinsfördernde Sache, die mich immer wieder daran, ist eher eine Erinnerung an daran, dass alles eins ist und ja, dass ich oder dass wir das Leben sind und nicht, dass es das Leben gibt und uns. Das ist für mich das Gebet eigentlich im Endeffekt.
Ach, jetzt würde ich dich so gerne umarmen.
Ja, danke. Dankeschön. Ja.
Schön, jetzt habe ich eine Gänsehaut. Ja, das holen wir eines Tages auf jeden Fall mal persönlich nach. Du hast gerade schon das schöne Wort Verbindung gesagt und das führt uns wieder zu den Fragen an sich selbst und die Fragen deines Lebens, weil ich glaube, dass die Verbindung zu dem, was vielleicht größer ist als wir oder die Verbindung zur Quelle, zu Gott, zum Universum, das darf ja bitte jeder Mensch nennen, wie er selber mag, natürlich auch über die Verbindung zu uns geht und dass häufig einfach Menschen, die so gar nicht mit sich in Kontakt stehen, auch nicht in Kontakt stehen mit den Menschen um sie herum oder mit der Welt im Außen. Und deswegen halte ich auch diese Fragen für so absolut essentiell. Und du hast in deinem Buch daher die großen Themen auch herausgepickt. Du hast Kritik schon genannt, Glück ist dabei, Selbstbewusstsein. Und da würde ich gerne mal einhaken, weil ich finde, dass viele ein falsches Bild von dem Begriff Selbstbewusstsein haben. Man denkt immer, wenn ein selbstbewusster Mensch ist so einer, der so sich auf die Brust trommelt wie ein Gorilla und der ist dann selbstbewusst. Aber Selbstbewusstsein ist ja so viel mehr. Was ist für dich Selbstbewusstsein?
Ja, das steckt ja auch so ein bisschen in dem Wort, wenn man es auseinanderpflückt. Ja. Ne, das sich seiner Selbstbewusstsein. Also einfach zu wissen, das kann ich gut, das kann ich nicht gut. Das sind meine Stärken, das sind meine Schwächen. Das ist Selbstbewusstsein. Selbstbewusstsein kann laut sein, kann aber auch leise sein. Ja, selbstbewusste Menschen stehen manchmal auf der Bühne. Manchmal sind selbstbewusste Menschen aber auch einfach nur bei sich zu Hause, ganz im Stillen im Prinzip. Also sich seiner Selbstbewusstsein, das ist so wichtig. Und gerade nicht nur Selbstbewusstsein möchte ich fördern, sondern ich möchte einfach auch glückliche, selbstbewusste Menschen fördern. Und das heißt natürlich dann auch auf das zu setzen, was man eben gut kann. Das heißt, nicht nur zu wissen, das kann ich gut, sondern das auch zu leben. Nicht nur zu wissen, das sind meine Stärken, sondern auch dann auf die Stärken zu setzen und nicht, wie so häufig, sein Leben lang zu versuchen, irgendwelche Schwächen auszumerzen und sich um die Dinge zu kümmern, die man eben nicht gut kann, sondern wirklich auf das zu setzen, was man gut kann. Ich glaube, das ist im Prinzip ja eine Lösung für viele Dinge. Und wenn du dir, das hast du ja vorhin auch so schön gesagt, wenn jetzt jemand kommt und sagt, Herr, du bist geizig, Kathi, dann bist du dir deiner selbst bewusst, dass es eben nicht so ist. Mhm. Ja? Du hast dieses Bewusstsein und das schützt dich eben. Ja? Mhm. Dann kannst du lächeln und kannst sagen, nein.
Nö.
Nö, eigentlich nicht. Eigentlich nicht du. Und das ist halt so schön, ja, sich selbst zu kennen, sich selbst einschätzen zu können, sich seiner Selbstbewusstsein, ja, lässt dich eben oder führt eben dazu, dass dich Leute nicht anstecken können mit vielen, vielen Dingen, sondern du einfach, du weißt, wofür du stehst. Und das lässt dich mit einem guten Gefühl durchs Leben gehen.
Ja, und sich seiner eigenen Gefühle, Gedanken, aber auch Handlungen bewusst sein. Das finde ich auch wahnsinnig wichtig. Also das ist ein Groschen, der ist bei mir auch echt spät gefallen, weil ich mich eben auch häufig, die Frage hast du vorhin schon ausgesprochen, ich mich häufig in meinem Leben gefragt habe, warum passiert mir das immer wieder? Und irgendwann im Laufe des Erwachsenendaseins mir so langsam bewusst wurde, mir passiert das nicht, ich mache das. Also ich handle danach, weil ich nach alten, sehr toxischen Prägungen gehandelt habe und im Grunde genommen vor allem mich selbst immer wieder sehr verletzt habe und auf der Strecke auch immer wieder andere Menschen sehr verletzt habe. Und was ich zum Beispiel eine gute Folgefrage finde, ist, wozu mache ich das? Weil häufig ist ja hinter dem ich mache irgendetwas immer wieder, also die berühmten schädigenden Verhaltensmuster. Aber wenn wir in dieser Schleife bleiben, da gibt's ja keinen Ausweg. Also wenn wir uns immer nur wieder fragen, warum mache ich das? Aber wozu hat mir total geholfen, weil ich dann verstanden habe, dass das meiste, was ich gemacht habe, mich auf irgendeine ganz verdrehte Art und Weise vor irgendwas geschützt hat.
Ja, ja, ist ja oder? Ganz häufig so. Ja, ganz häufig, ja. Dass wir im Prinzip Dinge tun, die uns im ersten Sinne auch schützen irgendwo. Ja. Keine Ahnung, also zum Beispiel, ich würde sagen, ich habe mich als schüchternen Menschen selbst definiert, ja, als ich jünger war, aber nur, weil, ich weiß auch ungefähr, wann das so losging, und zwar da, wo ich quasi Ablehnung erfahren habe, ja, von Mädels zum Beispiel, ne? Ich habe immer diese Briefe geschrieben, willst du mit mir gehen, ja, nein, vielleicht, die Mädels haben immer so Nein angekreuzt oder vielleicht, maximal vielleicht. Bis heute ist es nicht aufgelöst, was es eigentlich heißt, dieses vielleicht. Auf jeden Fall hat es dazu geführt, es hat wehgetan, wollte ich nicht erleben. Hab dann so gesagt, ich bin schüchtern. Ja, ich wusste, das hilft mir. Menschen werden mich nicht mehr nach vorne stellen, die werden nicht verrückte Dinge von mir erwarten. Sie wissen, hey, der Björn ist schüchtern. Ja, das Umfeld glaubte irgendwann. Und ich glaube dann irgendwann aber zu verstehen, hey, das war eine Entscheidung, die ich getroffen habe. Und ich kann neue Entscheidungen treffen. Und wozu ist ein schönes Fragewort, finde ich auch. Weil dieses W-O-Z-U, das Z-U, das steht auch ein bisschen für Zukunft. Das heißt also, wir sind so ein bisschen nach vorne gerichtet, ja, wozu? Und dann geht der Blick nach vorne und dann können wir vielleicht auch schauen, okay, wozu führt das mittelfristig, langfristig, was wird das in der Zukunft verändern? Ist also auch ein schöner Ausblick nach vorne, das wozu. Ohne natürlich sich zu verurteilen, dass man auf eine gewisse Art und Weise gehandelt hat. Es war die beste Leistung. Das ist auch ein Satz, den ich immer mitnehme. Es war die beste Leistung. Ja, gerade wenn ich auch nicht nur über mich selbst nachdenke, auch über andere Menschen nachdenke, wo ich sage, warum hat meine Eltern, warum haben die so gehandelt? Ja, es war deren beste Leistung. Warum hat er das gesagt? Hey, es war seine beste Leistung. Es war seine beste Leistung. Ja, heißt nicht, finde ich super, würde ich genauso machen, aber es war seine beste Leistung. Ja.
Das ist auch schön.
Beim Thema Vergeben oder Verzeihen schon gelandet wieder. Aber ja, auch sich dann einfach genau diesen Raum zu geben, einfach zu sein.
Ich glaube auch, dass wir Menschen, egal wie schädigend das Ergebnis dann manchmal ist, das am Ende rauskommt, aber ich glaube, außer wir befinden uns im Soziopathen- oder Psychopathenspektrum, dann ist sicherlich was anderes, aber jetzt mal die nicht pathologisierten, dass wir alle immer das Beste tun, was halt zu diesem Zeitpunkt in unseren Möglichkeiten drin ist. Ja.
Ja. Und Selbstbewusstsein, du hast es ja anfangs schon gesagt, Reflexion. Ja, es ist ja auch ein Prozess, der in der Reflexion auch dann seinen Sinn erhält. Heißt also, sich trotzdem aber mal zu fragen, hey, was war denn da los? Ja? Oder hey, warum ist das passiert? Also das Bewusstsein nicht als statischen Zustand zu sehen, sondern als dynamischen Prozess, wie alles im Leben. Das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig, dass wir nicht sagen, hey, so bin ich eben, ja, oder das bin ich halt, sondern zu fragen, hey, was ist da noch, was habe ich da mitgenommen, was habe ich daraus gelernt? Dann geben wir den Momenten auch Sinn. Auch diesen Momenten, von denen wir sagen würden, in Anführungszeichen, sie waren nicht gut oder taten weh. Ja, okay, ja, aber ich gebe diesen Momenten Sinn in dem Moment, wo ich dann nochmal eintauche. Vielleicht aber so ein bisschen neben mir stehend, also mich von außen betrachte oder von einer, aus einer Makroperspektive und sage, genau. Hey, was habe ich trotzdem mitgenommen? Was kann ich da mitnehmen? Ja, und dann kommt man in ein Bewusstsein, ein Selbstbewusstsein, was aber dann, wenn ich mir meiner selbst bewusst bin, dann kreiere ich trotzdem ein übergeordnetes Bewusstsein. Das heißt also, ich fühle mich auch verbundener mit anderen Menschen. Ja, also wenn jemand sich selbst bewusst ist und ich bin mir auch meiner selbst bewusst, dann herrscht ein ganz anderes Bewusstsein auch zwischen mir und diesem Menschen. Mhm. Ja, das ist schwer zu beschreiben. Es ist eine Energie. Ich glaube, das heißt also, ich mache es nicht nur für mich, ich mache es auch gleichzeitig für das gemeinschaftliche Wohl eigentlich.
Mini-Unterbrechung für einen kleinen Reminder. Am 16. November 2024 findet das Healversity Festival in Bad Vilbel bei Frankfurt statt. Healversity ist nicht nur mein Werbepartner, ich habe auch die große Freude, das Event zu moderieren. Das ist die perfekte Gelegenheit, um tiefer in die Themen Epigenetik, funktionelle Medizin oder auch Trauma-Integration einzutauchen. Da erwarten dich spannende Vorträge mit Experten wie Dr. Manuel Burzler, den kennst du auch aus diesem Podcast, Axel Dubinski und Corinna van der Erden, sowie interaktive Panel-Talks. Also nutze die Chance, live dabei zu sein, zu netzwerken und ein Teil unserer Community zu werden. Alle Infos und Tickets findest du in den Shownotes auf der Website und dann freuen wir uns auf dich am 16.11.
Absolut, ja. Und auch den Satz, den du auch hast noch einflechten lassen oder eingeflochten hast, wir können neue Entscheidungen treffen. Das finde ich ist auch etwas, das wir uns immer wieder bewusst machen dürfen. Und ihr Lieben, Wiederholung ist ein so wichtiger Schlüssel. Also was ich teilweise, ich wiederhole jeden Tag diesen ganzen Kram, den ich seit 30 Jahren lerne für mein Leben, auf die eine oder andere Weise, weil wir halt einfach so schnell vergessen. Und wir sind halt eben nicht so, sondern wir können uns verändern und wir können lernen, gerade wenn wir lange Zeit schädigende Entscheidungen getroffen haben, können wir lernen, für unser Leben andere und vielleicht bessere Entscheidungen zu treffen und nicht mehr durch die Brille der Vergangenheit. Oder wie siehst du das?
Ja, absolut. Also wieder Wiederholung ist ganz, ganz wichtig. Ich glaube auch, Wiederholung ist nicht nur wichtig, weil wir vergessen, sondern auch, weil halt die Stimmen im Außen extrem laut sind. Ja.
Ja.
Sehr, sehr laute Stimmen, sehr viel Lärm, sehr viel Konsum, sehr viele Botschaften, die uns begegnen, Eindrücke. Allein deswegen ist es wichtig, einfach zu wiederholen, bei sich zu sein und sich Dinge wieder erinnern quasi an gewisse Dinge. Das ist eine Pflichtaufgabe, ja, die auch nie aufhören wird. Gott sei Dank, eine schöne Aufgabe.
Mhm.
Und was war die zweite Frage nochmal? Ich bin da so eingetaucht. Ich hab versucht, die erste Antwort zu behalten. Dachte mir, ey, das ist cool, das musst du gleich sagen. Und dann habe ich die zweite Frage, ist dann wieder nach hinten
Entscheidungen.
Rausgefallen. Entscheidungen. Also Entscheidungen auch hier. Ich glaube, neue Entscheidungen, beziehungsweise sich erstmal zu lösen von der Begrifflichkeit der schlechten Entscheidung, weil ich weiß ja, also wenn Leute heute sagen, hey, das war, oh Björn, du hast mal eine tolle Entscheidung getroffen, dann ist es ganz häufig so, dass sie auf der Grundlage einer schlechten Entscheidung gewachsen ist. Also, ja, Anführungszeichen. Schlechte Entscheidung, ne, Erfahrung, daraus gelernt, jetzt kann ich bessere Entscheidungen treffen. Das geht aber nur, wenn ich mutig Entscheidungen treffe. Ich bin da sehr, sehr gut geworden, muss ich wirklich sagen, im Thema Entscheidungen treffen. Früher habe ich mir oft so den Kopf zerbrochen, bevor ich eine Entscheidung getroffen habe. Heute habe ich dieses Vertrauen und sage mir, hey, triff eine Entscheidung, mach einfach. Und dann schaust du einfach. Dann schaust du einfach und es wird auch nie den Punkt geben, wo man sagt, es war eine gute oder eine schlechte Entscheidung. Ja,
stimmt.
Ja. Auch eine scheinbar gute Entscheidung kann morgen schon wieder anders aussehen. Weil
und umgekehrt.
Und umgekehrt genauso. Ja? Der Weg geht immer weiter, weil wir leben ja noch, Gott sei Dank. Ja? Solange wir leben, wird es keinen Punkt geben, an dem wir bewerten müssen, hey, gut oder schlecht. Sondern es wird einfach nur immer gefordert sein, dass wir akzeptieren, dass wir uns reinfühlen und weiterentwickeln. und mit Hingabe weiter diesen Weg gehen und nicht sagen, hier ist Stopp, jetzt muss ich sagen, das war gut oder schlecht. Nein, in der nächsten Sekunde ist schon wieder ein völlig neues Leben, eine völlig neue Welt, die uns erwartet. Von daher glaube ich, sollten wir uns generell von diesen Bewertungen erstmal lösen, auch was Entscheidungen betrifft.
Ich muss gerade innerlich so schmunzeln, weil besonders die Boulevardpresse über dich immer noch, ich weiß gar nicht, wie du dich selber nennst, aber ich lese immer wieder diese Bezeichnung Motivationscoach über dich. Und jedes Mal, wenn ich dich dann sprechen höre und dich erlebe, dann denke ich, das wird's dir so überhaupt nicht gerecht, dieser,
Gott sei Dank.
Dieser schön, dass Begriff du das sagst. Motivationscoach ist wirklich so gruselig. Und gerade dachte ich, eigentlich müsstest du dich Mutmacher nennen. Ich bin von Beruf Mutmacher.
Mutmacher finde ich schön. Ja, das. Ich meine, ich bin kein großer Fan von Schubladen, weißt du?
Nee, ich auch nicht.
Die Menschen brauchen ganz häufig, oder viele Menschen brauchen immer so irgendeine Bezeichnung. Und irgendwann kam das Wort Motivationscoach mal so in. Und ich habe mir von Anfang an dachte ich mir so, oh Gott, was ist denn ein Motivationscoach? Ich musste selber googeln damals, ne? Und da habe ich Leute gefunden, die sich so bezeichnen würden, habe mir deren Arbeit angeschaut und dachte mir so, nö, eigentlich nicht so, ne? Ist jetzt nicht so das, was ich mache eigentlich. Aber es ist eine Schublade, die anscheinend viele Menschen verstehen. Ich finde leider halt jetzt nicht so optimal besetzt, auch generell in Deutschland, wobei ich ja, im Grunde ist es ja was Schönes wiederum, ja, so, hey, es gibt Leute, die wollen dich motivieren, sind an deiner Seite, ein Coach, ein Trainer, aber generell, wie gesagt, es schwingt etwas Merkwürdiges mit.
Es hat so einen 90s-Spirit, finde ich.
Ja, voll. Und ich habe halt auch Motivationscoaches, wie gesagt, die sich auch gerne so nennen, kennengelernt. Mhm. Und was diese Leute oftmals haben, ist, den Menschen als Mittel zum Zweck zu betrachten. Mhm. Und ich habe halt gespürt, der Mensch als Mittel zum Zweck, also sie möchten über den Menschen Erfolg, sie möchten über den Menschen zu Ruhm kommen, sie möchten über den Menschen zu Reichweite. Und bei mir, egal in allem, was ich tue, ist der Mensch im Mittelpunkt. Ja, das ist, es gibt, der Mensch ist kein Mittel zum Zweck, der Mensch ist mein Zweck. Der Mensch ist das, warum ich das tue. Mhm. Und allein deswegen kann ich mich schon nicht auf eine Stufe stellen mit einigen von aus diesem Beruf oder aus dieser, die sich so bezeichnen würden. Aber schön, dass du das so siehst. Da freue ich mich.
Mutmacher gefällt mir gut. Und du bist der ja Mutmacher. Auch Autor und du bist Podcaster, also du hast ja auch noch ein paar andere Skills.
Ne?
Ja, Skills vor allem. Ja. Du schreibst in deinem neuen Buch natürlich auch über das Glück. Warum sind so viele Menschen unglücklich?
Ich glaube, weil viele Menschen sind unglücklich, weil sich etwas auf das Glück gelegt hat. Weil ich ja davon überzeugt bin, dass wir auch, dazu soll ja das Buch auch dienen, auch unser Gespräch dient ja dazu, im Endeffekt das Glück wieder zu entdecken. Ja, entdecken, das ist für mich so ein schönes Wort im Deutschen. Irgendwo eine Decke hat sich irgendwo draufgelegt und wir schauen mal drunter. Mhm. Was ist denn da drunter eigentlich? Das Glück entdecken. Oder Entwicklung ist auch ein super schönes Wort, ja. Also
total, ja.
Wir haben uns eingewickelt auch mit irgendetwas, mit Zweifeln, mit Ängsten, mit gewissen Glaubenssätzen. Ich möchte das Glück wieder entwickeln, also mich entwickeln von diesen Dingen, die mich eingewickelt haben. Ich denke, dass da, dass es viele, viele einzelne Faktoren gibt, die dazu führen, dass Menschen sagen würden, ich fühle mich eher unglücklich. Was mich, und jetzt komme ich wieder als Mutmacher so ein bisschen nach vorne, ich möchte Mut machen und sagen, hey, das Glück ist in dir, ja, du bist schon mal an dem Moment gewesen, an dem Punkt, wo du offen warst, wo du aufgestanden bist, ja, neugierig, wo du voller Kraft warst, Energie, alles war da und wir gehen mal auf die Reise und finden diese Momente wieder und müssen dafür ein paar Dinge mal loslassen, entwickeln, entdecken und dann sind wir wieder an dem Punkt und schau mal, was da auf dich wartet.
Entfalten finde ich auch ganz schön. Also
entfalten,
sich so.
Oh, ja. Ne? Oh, auch sehr, sehr schön. Mega schön, ja. Ja, ich glaube, dann möchte ich meinen kleinen Beitrag leisten dazu, einfach etwas mehr Glück in diesen Menschen hervorzurufen. Und deswegen bin ich auch kein Coach oder Trainer, sondern ich bin einfach jemanden, der andere Menschen daran erinnern möchte. Ja, dass er einfach denkt, hey, stimmt, da gibt's was in mir. Stimmt, eigentlich habe ich das ja. Oder eigentlich weiß ich doch, was mich happy macht. Oder hey, ich probiere es mal aus. Ich glaube, das ist das, was ich entfachen möchte.
Ich glaube, das, was auch die Menschen bei dir so berührt, und das ist eine Erfahrung, die ich auch mache, weil, wie du schon sagst, und wie wir alle wissen jetzt in diesem Moment, in dem wir vereint sind und verbunden auch in diesem Podcast, die Antworten liegen nur in uns. Und was wir tun können, auch Menschen wie du und ich, wir können vorausgehen. Wir können einfach vorleben, wie es auch sein kann. Also friedlich miteinander umzugehen und wertschätzend miteinander umzugehen und einen Unterschied zu machen und dadurch, jetzt sind wir wieder beim Wort Motivation, dadurch zu motivieren, andere Menschen dran zu bleiben und ihren Weg zu gehen und mutig zu sein und mal nach innen zu schauen und ja, sich selber wirklich gut kennenzulernen. Ich glaube, das ist der Schlüssel zu allem, ist, sich selbst wirklich gut zu kennen.
Sich gut zu kennen, ja, ist auf jeden Fall ein Schlüssel für mich. Ich glaube halt auch, was viele Menschen spüren, auch ich hoffe auch bei unserem Gespräch heute, dass sie sehr gegenwärtig werden. Das ist auch, glaube ich, ein großer Schlüssel zum Glück. Erstmal zu erkennen, ja, Präsenz und zu erkennen, dass das Glück nicht in der Ferne liegt, sondern nur in diesem Moment. Ja, ich kann nur jetzt glücklich sein, ja, weil es gibt nur das Jetzt im Endeffekt. Und ich glaube, dass man es schaffen kann über ein Buch, über unser Gespräch, über was auch immer, ja, das genau zu entfachen. Dass Menschen plötzlich im Hier und Jetzt ankommen und merken, hey, es geht um diesen Moment. Ja, stimmt, ja, okay, was fehlt mir gerade? Also viel mehr sich selbst kennenlernen, wie du schon sagst, aber nicht bezogen auf einen gewissen Zeitraum, sondern sich kennenlernen genau jetzt, da, wo sie gerade stehen.
Was ist Glück für dich?
Also großes Glück ist für mich, wenn man das anhand einer Person machen möchte, dann würde ich an meinen Sohn denken oder an meine Mutter. Das ist personifiziertes Glück. Mhm. Glück ist für mich vor allem Gesundheit. Gesundheit körperlich und mental. Also dass ich sagen kann, hey, mir geht's größtenteils gut körperlich. Ich bin geistig auf der Höhe. Ja, also ich hab einen guten Geist, der nicht verwirrt ist. Das ist für mich schon mal ein großes, großes Glück. Das ist und jeden Tag genau im Prinzip, also was mich glücklich macht, ist einfach auch so ein bisschen dieses Gefühl zu haben, hey, ich darf das tun, was ich liebe. Ja, das ist für mich auch ein Riesenglück, wenn man das als Glück bezeichnen darf.
Einer der bedeutendsten russischen Schriftsteller, Fjodor Michailowitsch Dostojewski, schrieb in seinem Buch Die Dämonen im Jahr 1872, alles ist gut. Der Mensch ist unglücklich, weil er nicht weiß, dass er glücklich ist. Nur deshalb. Das ist alles. Alles. Wer das erkennt, der wird gleich glücklich sein. Sofort. Im selben Augenblick. Könnte sein,
ne? Da ist was dran, ja. Ich glaube, der Mann hat sich gute Gedanken gemacht, auf jeden Fall. Alles ist gut, ist auch ein schöner Satz, finde ich, ja. Weil ich bin zum Beispiel niemand, wenn mir zum Beispiel rausrutscht, alles wird gut, dann korrigiere ich mich selbst immer ganz schnell.
Ich auch, ja.
Dann sage ich immer, alles wird gut. Ich meine, alles ist gut und alles wird besser, ja. Also ich sage nie, und wenn, dann erwische ich mich selbst, wie gesagt, dabei, wenn ich sage, alles wird gut, ich sage, alles ist gut und alles wird noch besser. Ja, alles ist gut und alles wird noch besser. Ich glaube, da steckt schon eine große Magie und eine große Energie auf jeden Fall drin.
Das finde ich schön, dass du das teilst, weil ich glaube, dass wir, wobei sich das auch gerade verändert, stelle ich fest, wir dürfen auch viel bewusster werden im Umgang mit unserer eigenen Sprache. Also nicht nur, wie wir mit uns selber sprechen, und das ist ja meistens mit den ganzen negativen Selbstbildern, die wir so in unserem Unterbewusstsein und Kopf haben, die uns das Leben zur Hölle machen, nicht nur die Art und Weise, wie wir mit uns selber sprechen, sondern auch, wie wir natürlich mit anderen Menschen sprechen, weil wir natürlich immer auch in unser Unterbewusstsein adressieren. Und selbst so ein kleiner Satz wie, dafür bin ich einfach zu blöd, das habe ich nicht kapiert, da bin ich irgendwie zu blöd dafür. Das macht einen Unterschied, finde ich. Also es klingt wie Korinthenkacken, aber ich finde es echt wichtig.
Ja, absolut. Also der eigene Monolog, wie gesagt, die Gedanken, aber auch der Umgang mit anderen Menschen ist ja auch sehr stark miteinander verknüpft. Ne? Also ganz häufig, wenn mir Leute Fragen stellen, im Privaten oder auch im Kontext einer Show oder sowas, dann frage ich einfach nur, ja, wie würdest du jetzt, was würdest du deiner besten Freundin sagen? Mhm. Was würdest du jetzt deinem besten Freund sagen? Was würdest du jetzt deinem Partner sagen? Und dann fällt es denen ganz leicht. Ja, dann so und so und so und so und so. Dann, ja, dann sagst du doch dir selbst, genauso. Mhm. Ja? Oder wie würdest du umgehen? Ja, so und so. Ja, dann geh doch mit dir genauso um. Ja? Mhm. Das ist, glaube ich, also die Kommunikation nach außen und nach innen, ja, die ist so entscheidend über das Gefühl. Und ich glaube auch, dass wir oder viele Menschen auch anfangen sollten, ich mich eingeschlossen natürlich, auch ein noch besseres Gefühl zu haben, an der Art und Weise zu arbeiten, wie wir miteinander kommunizieren. Ich glaube, viele Menschen haben so dieses Gefühl durch, ich klinge schon jetzt wie mein Vater, durch dieses Internet und Social Media.
Das setze ich ja, nicht durch.
Sehr, sehr schnell quasi etwas zu sagen, aber dass man dennoch sich in gewissen Momenten auch zurücknimmt und den richtigen Zeitpunkt abwartet und den richtigen Ton wählt, das geht aber nur, wenn wir in der Liebe bleiben, ja, und zum Beispiel einen Filter setzen zwischen Wut und Worten, aber jetzt keinen Filter zwischen Liebe und Worten setzen zum Beispiel. Ich glaube, auch das ist etwas, womit ich mich selbst auch beschäftige, wo ich manchmal auch denke, wow, hättest du eigentlich anders oder das war der falsche Zeitpunkt, ist jetzt in dir hochgekommen, da hättest du mal eine Nacht drüber schlafen sollen, ne? Und ich glaube einfach, auch da ist Liebe die Antwort. Liebe in der Kommunikation mit sich selbst, Liebe in der Kommunikation mit anderen Menschen und dem anderen etwas Gutes wollen, auch wenn es manchmal, auch wenn es manchmal wehtut, was wir halt sagen.
Ja, ich sag dann mal so, jenseits des Schmerzes und jenseits der Verletzung. Und nochmal, ich habe auch ein paar echt herausfordernde Wochen hinter mir und ich bin direkt aus dem Nichts konfrontiert worden mit einem großen Schmerz. Und trotzdem merke ich, dass wenn ich in den Schmerz gehe und den Schmerz auch so am Leben halte, dann geht's mir überhaupt nicht gut. Und wenn es mir aber gelingt, in die Liebe zu gehen und mich daran zu erinnern, dass jeder Mensch immer nach bestem Wissen und Gewissen in diesem Moment das tut, sagt oder entscheidet, zu dem er halt in der Lage ist, dann merke ich sofort, ich werde ganz weich und ganz ruhig im Innern. Und dann natürlich grätscht dann immer wieder der Verstand rein und sagt, ja, aber ist ja wohl das Allerletzte. Mhm. Und auch das ist ja Bewusstsein und sich immer wieder einzufangen, also auch den Verstand auf seine Plätze zu verweisen und zu sagen, du jetzt nicht.
Genau.
Du nicht.
Genau. Ja. Ja, eben. Bewusstsein heißt ja auch, ich bin mir meiner selbst bewusst, dass ich nicht mein Verstand bin. Ja, ja, oder genau. Ich bin mir bewusst, dass ich nicht meine Gedanken bin. Ja, es sind Gedanken. Also ich bin nicht mein Gedanke. Ich bin der sich bewusst ist, dass er denkt. Ja, das ist ein großer Unterschied. Und sich dann auch dabei erwischt, wie er bewertet im Endeffekt. Ja, also der Verstand will er bewerten. Der kann nicht einfach eine Wolke ziehen lassen. Der kann nicht einfach sagen, da ist eine Wolke oder hey. Der muss mal sagen, das ist gut, das ist schlecht. Ah, das ist jetzt. Ah, nein. Was? Warum er? Warum sie? Ne? Warum so? Mhm. Und die Bewertung lässt uns ja fühlen, ne? Nicht der Gedanke an sich ist erstmal neutral. Ja. Tat weh vielleicht, ja, aber was wirklich schmerzt oder was wirklich uns richtig mies fühlen lässt, ist dann oftmals die Bewertung, die einhergeht mit Selbstkritik, mit Hoffnungslosigkeit. Oh, ich werde nie mehr glücklich oder nein, warum ich? Konnte er nur. Und dann merken wir plötzlich, wie wir uns fühlen. Aber wenn wir sagen, hey, nein, ich lass mal zu, ich bewerte mal nicht, ist natürlich eine große Herausforderung und auch das muss gelernt sein im Prinzip. Ja, es ist ja ein meditativer Akt im Endeffekt. Ich lass mal zu, ich bewerte mal nicht und ich lass wieder gehen. Und dann merkst du plötzlich, wow, diese Macht, die verschiebt sich, ja. Nicht dieser Gedanke hat Macht über mich, sondern hey, ich habe wieder die Macht bei mir. Mhm. Ja, und dann fühlst du dich entsprechend auch viel gelöster.
Ja, und auch so nach und nach zu begreifen, was wir für einen alten Scheiß in der Birne haben, der überhaupt nichts mit der Realität zu tun hat. Und dass ja der Verstand im Grunde genommen die Instanz in uns ist, die uns vor Veränderung schützen will, die uns vor neuen Entscheidungen schützen will, die uns vor neuen Erfahrungen schützen will. Also der Verstand hat überhaupt keinen Bock auf all das, ne?
Der Verstand hat, ja, voll. Also ich meine, es gibt ja auch die, also einige Dinge, die wahrscheinlich evolutionär gesehen total Sinn machen, ne? So, klar. Hey, bleib mal hier bei deinem gewohnten Umfeld oder hey, pass mal auf, ne? Sei mal ein bisschen vorsichtig, probier nichts Neues, kann ja tödlich sein da, ne? Also klar, ne? Irgendwo gibt es bestimmt gewisse Dinge, die uns so ein bisschen schützen wollen. Aber hey, Gott sei Dank leben wir in einer Welt, auch wenn jetzt viele Menschen alles schlecht machen wollen, nichtsdestotrotz, ja, wir haben trotzdem viele Privilegien. Wenn wir rausschauen, leben wir nicht in ständiger Angst. Wir haben Freiheiten, wir haben die Möglichkeit, uns weiterzubilden. Ich glaube, diese Lust auf Neues dürfen wir wieder immer wieder bei uns neu erwecken, ohne uns diesen Druck auszusetzen. Es muss zu etwas führen. Also ich muss was davon haben. Oder generell dieses, ich bin nur auf Ziele aus. Ne? Ich muss da und da ankommen. Weil ich glaube, viel mehr hin zum Prozess, ja, in den Prozess verlieben. In dieses, ja, mal schauen, wer ich werde auf dem Weg. Oh, mal gucken, was da so passiert in mir. Und nicht, oh, ich muss am Gipfel ankommen. Nein. Ich will Bergsteiger werden. Ja, ich will mal abrutschen, ich will mal Schürfwunden haben. Ich will aber auch mal stehen bleiben und gucken, was ich schon geschafft habe. Und ich glaube, das ist auch etwas sehr, sehr Wichtiges, dass wir so ein bisschen wieder diese Liebe zum Weg, die Liebe zum wer werde ich auf dem Weg neu entdecken. Weil dann kommt auch wieder dieser spielerische Aspekt in den Vordergrund, der dann auch sagt so, hey, am Ende von diesem, auch der Gipfel, da bleiben wir bei dem Bild, ja, der Gipfel ist dann wieder das Tal vom nächsten Berg und alles geht vorbei.
So true.
Ja, so und alles true. Geht vorbei. Ja, ey, alles Gute geht vorbei. Alles so Schlechte geht vorbei.
So ist
alles,
es.
Alles geht vorbei. Ja, und jetzt kannst du natürlich sagen, oh nein, alles geht vorbei. Oder du sagst, hey, alles geht vorbei. Also probiere ich's mal. Ne? Also lass mich mal drauf ein so ein bisschen und schau mal, was passiert.
This too shall pass, ihr Lieben. Dao De Jing, das hat schon Lao Tse erkannt. Und das war auch für mich in diesem Leben echt so ein wichtiger Gamechanger, dass die Essenz dieses Satzes wirklich zu begreifen. Alles geht vorbei. Und zwar alles Gute geht vorbei und alles Schlechte geht vorbei. Es ist das Leben, ob es uns gefällt oder nicht. Es ist das Leben.
Es ist das Leben, ja. Es ist, ich habe letztens wieder über meinen Sohn nachgedacht und da kam mir so ein Gedanke, weißt du, wir haben dem Kleinen das Leben geschenkt und wir haben ihm auch den Tod geschenkt, gleichzeitig. In der gleichen Sekunde. Ja? Mhm. In dem Moment, wo du Leben kreierst, kreierst du auch schon oder schenkst du diesen Menschen auch schon gleichzeitig ein Ende mit. Du schenkst einen Anfang und ein Ende mit. Und das fand ich so krass irgendwie, ja. Weil das vielen Menschen gar nicht bewusst ist. Wenn ich jungen Eltern sage, hey, du hast deinem Kind auch jetzt den Tod mitgegeben gleichzeitig, dann wollen die das nicht hören, ja. Mhm. Aber ich sage, hey, und das ist das Ende. Das ist das, was passieren wird. Uns allen. Also alles geht vorbei. Und ich sage das nicht jetzt mit einem weinenden Auge oder mit zwei weinenden Augen, sondern ich finde, alles, was ein Ende hat, hat einen unfassbaren Wert. Ja, weil sonst ein unendliches Leben hätte keinen Wert. Weil wir kein Ende spüren. Weil wir immer weitermachen würden und sagen, ja, ist egal. Eine Gleichgültigkeit würde sich vielleicht einstellen bei vielen Menschen. Oder eine Hoffnungslosigkeit. Aber so wissen wir, ey, es hat ein Ende. Also probiere ich's. Also mache ich's doch einfach mal. Also lass ich es mal sein, also gehe ich mal dahin, also mache ich das für mich, ich spreche das aus, weil alles geht vorbei, also worauf warte ich eigentlich?
Ach, den Satz werde ich mir heute mitnehmen, der tut mir sehr gut. Und das, was du gerade sagst mit dem unendlichen Leben, es gibt eine wahnsinnig schöne Dracula-Verfilmung aus den 90ern, mit Gary Oldman, der da Dracula spielt. Und da wird einem so bewusst, weil diese Figur von dieses Königs der Vampire in dieser Verfilmung so wahnsinnig tragisch gemalt wird. Und dann wird einem erstmal bewusst, was es eigentlich bedeutet, ewig zu leben und dass sich dieser nicht mehr Mensch, sondern dieses Geschöpf der Nacht nichts sehnlicher wünscht, als aus diesem endlosen Kreislauf aussteigen zu können. Und den schaue ich mir vielleicht mal wieder an in den nächsten Tagen. Das ist nämlich echt ein ziemlich guter Film. Ich glaube, es ist cool, Bram Stokers Dracula, wenn mich nicht alles täuscht. Gary Oldman auf jeden Fall spielt die Hauptrolle. Gary Oldman.
Ja, werde ich mal abchecken. Vielen, vielen Dank für den Tipp. Und ich kann es mir jetzt natürlich nicht zu 100% vorstellen, wie es wäre, wenn wir unendliches Leben hätten. Aber ich kann mich schon so ein bisschen, glaube ich, hineinversetzen in einen Menschen oder so, der sich schon wünschen würde, dass es irgendwie weitergeht. Da kommen wir natürlich auf das Thema Glauben vielleicht, weil ich ja auch an eine Art unendliches Leben glaube, aber nicht an ein unendliches Leben in dieser Form, als mit diesem Körper jetzt, ne, auf dieser Welt.
Aber ich glaube schon,
dass es irgendwie, dass es weitergeht. Ne, und ich sehe mich selbst ja auch nicht als Person, weißt du? Das ist ja auch, wir haben ja vorhin ganz am Anfang gesprochen, warum wir Dinge nicht persönlich nehmen sollten. Die eigentliche Antwort wäre, weil ich mich nicht als Person sehe. Dann kann ich Dinge auch nicht persönlich nehmen. Und ich glaube schon, dass es weitergeht.
Auf jeden Fall, da sind wir uns total einig, denn es ist ja nur der physische Körper, der hier zurückbleibt. Und bei mir hat sich da was verändert. Mein Vater ist 2016 gestorben und das war das erste Mal, dass ich einen toten Menschen gesehen habe. Und ich musste ins Ruhrgebiet, weil ich ja in Süddeutschland lebe und meine Familie lebt im Ruhrgebiet und ich bin dann hochgeflogen. Ich kam aber zu spät, ich habe ihn lebend leider nicht mehr gesehen, aber man hatte ihn zu Hause gelassen, damit ich mich verabschieden konnte und das war auch gut. Und dann lag mein Vater in diesem Bett und ich habe ihn angeschaut und dachte, das ist nicht mehr mein Vater, das ist das Kostüm meines Vaters. Mhm. Aber mein Vater, der ist nicht mehr hier. Also und diese berühmten 21 Gramm, die ja ein Mensch wohl scheinbar verliert im Moment seines Todes. Und ich glaube fest, sondern ich für mich weiß, dass hier natürlich nicht Schluss ist und dass es weitergeht. Und das ist, aber unser physischer Körper verfällt, so wie jede Pflanze stirbt und jedes Tier und
alles geht vorbei.
Alles geht vorbei. Auch
der physische Körper geht vorbei.
So ist es, ganz genau.
Absolut. Ganz genau. Und ich bin auch, also wir haben ja schon übers Beten gesprochen. Ich bin auch im ständigen Austausch mit all den Menschen, die nicht mehr hier sind. Also mit meinen Großeltern und Leuten, Freunden, die leider viel zu früh verstorben sind aus meinem Freundeskreis. Ich bin auch mit denen die ganze Zeit quasi im Austausch und spreche mit denen. Da bin ich auch voll deiner Meinung auf jeden Fall.
Wow, was das hier schon wieder für ein Deep Dive ist, ne? Ich liebe das mit dir, ist einfach total schön. Ist total schön.
Dankeschön.
Lernt denn Beyond auch noch was über Beyond? Gibt's da auch noch was für viel zu entdecken für dich?
Ja, jeden Tag. Doch, also jeden Tag lerne ich was über mich, von mir, über mich. Sonst wäre es auch langweilig. Also sonst wäre ich schon von mir selbst gelangweilt eigentlich. Ich lerne sehr, sehr viel auch gerade in den schwierigen Momenten halt. Ne? Also da muss ich, wie gesagt, auch sagen, hey, da habe ich gemerkt, wow, krass, da bist du schon deinen Weg gegangen, bist stark geblieben, bist ein starker Typ. Ich lerne viel von meinen Fehlern. Ja, also ich merke auch manchmal, oh, das hast du falsch getan oder da hättest du besser anders handeln können, anders dich ausdrücken können oder so. Also ich bringe mir wirklich sehr viel selbst noch bei und beobachte mich halt auch sehr, sehr gerne. Ja, wie gesagt, ich trete gerne mal so aus mir heraus, beobachte mich gerne mal von außen und da wird mir sehr viel bewusst, ja, Menschen sind fehlerbehaftet, Menschen machen nicht alles richtig, darum geht es gar nicht. Und ich glaube, da kriege ich schon sehr, sehr viel mit und erlebe mich da Tag für Tag und lerne dadurch auch viel von mir.
Ich danke dir von Herzen. Auch ihr könnt viel über euch lernen, denn nochmal, ne? Weder Björn hat die Antworten, noch ich habe sie, niemand hat sie, der Papst nicht und nicht der Heilige Geist, obwohl der, bei dem bin ich mir nicht sicher. Ja. Aber auf jeden Fall.
Also eher als der Papst.
Auf jeden Fall. Aber die Antworten liegen in euch und es soll eine Einladung sein und eine Inspiration, noch neugieriger zu sein, euch selbst gegenüber und mehr über euch zu verstehen und zu begreifen. Denn, und das ist auch so meine Mission, für die ich losgehe, egal ob jetzt in Webinaren oder in Seminaren oder in Coachings oder in Podcastgesprächen wie jetzt mit dir, Je besser wir uns verstehen, je besser wir uns begreifen, umso mehr können wir aussteigen aus dieser endlosen Tirade von Selbstverurteilung. Weil wenn uns bewusst wird, dass wir uns wehtun oder anderen, dann und wir verstehen, warum und wo das herkommt, dann wissen wir ja, mit was wir es zu tun haben. Und dann können wir es auch verändern. Aber uns selber immer wieder nur zu erzählen, was wir für schlechte Menschen sind, das führt nirgendwo hin und sicherlich nicht zu inneren Frieden und auch nicht zu Frieden auf diesem Planeten.
Wow. Dankeschön.
Ich jetzt mal das Schlusswort hier geliefert heute.
Ja, wunderschön. Und du hast, wie gesagt, ne, ich bin schon verträumt eingestiegen nach deiner Einleitung und ich steige verträumt aus mit diesen letzten Worten auf jeden Fall. So schließt sich der Kreis. Alles geht vorbei, auch dieses wunderschöne Gespräch.
Ja.
Ja, es war voll schön, richtig, richtig schön. Hab das Zeitgefühl verloren und konnte mich wirklich voll fallen lassen, eintauchen. Und ich hoffe, am Anfang habe ich gesagt, ich hoffe, dass allen gut geht und ich hoffe, dass es allen jetzt vielleicht sogar noch ein klein bisschen besser vielleicht sogar geht nach diesem schönen Gespräch. Würde mich voll freuen.
Das wünsche ich mir auch. Bjorn Katilatu, die Fragen deines Lebens seit 2 Tagen im Handel. Alle Links in den Shownotes und für dich und deine Familie nur das Allerbeste.
Danke für uns alle. Dankeschön.
Und wie immer danke ich euch, ihr Lieben, dass ihr diesen Podcast hört und dass ihr diesen Podcast teilt. Apropos Live-Webinar. Wenn ihr Lust habt, am nächsten Dienstag, am 24. September 2024, gebe ich das nächste Live-Webinar. Mein Thema an diesem Abend, Trauma und Spiritualität. Es sind 2 Themen, die gehören für mich unbedingt zusammen und trotzdem finde ich es wichtig, eine gewisse Reihenfolge einzuhalten und besonders die Spiritualität auch sehr differenziert zu betrachten. Es wird an diesem Abend wie immer auch die Möglichkeit für eure persönlichen Fragen geben und am Schluss machen wir gemeinsam in Verbundenheit eine schöne kleine Integrationsmeditation. Wenn ihr Lust habt, dabei zu sein, ich packe euch den Link zur Anmeldung hier in die Shownotes. Am nächsten Freitag geht es weiter. Dann freue ich mich zum 2. Mal auf die großartige Maria Sanchez und das Thema, über das wir sprechen, passt, finde ich, ganz gut zu der Folge heute mit Bjorn. Es geht nämlich um unsere blinden Flecken. Keiner von uns ist frei davon. Es tauchen auch bei mir immer wieder neue auf. Und ich finde, blinde Flecken sind ein unglaublich faszinierender Bereich. Also, wir hören uns nächsten Freitag wieder. Bleibt bis dahin wie immer zuversichtlich, bleibt gesund und stets neugierig. Alles Liebe.
Get happy. Bewusster leben. Zufriedener sein. Von und mit Kati Kleff.